RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 14. April 2017. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursia, Puji Astuti, Sri Unun, Sekar Undora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo sagte: Der Bau von Jakarta-Surabaya-Mautstraße muss bis 2018 fertig sein. Die Regierung wird die Grenzen über Flüchtlinge verschärfen. BNPT schlägt den Lehrplan zur Entradikalisierung vor. Indonesien wird einige Länder aus der freien Visumliste entfernen. Das unterseeische Java-Sumatra-Kraftübertragungsprojekt wird für 2021 wiederbelebt. SNVT wird 3.500 Häuser in der Provinz Papua reparieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat darauf hingewiesen, dass die Mautstraßen, die Jakarta und Surabaya verbinden, im Jahr 2018 abgeschlossen sein werden und wird mit einer weiteren Mautstraße fortgesetzt, die Surabaya mit Banyuwangi verbindet, die im Jahr 2019 abgeschlossen sein soll. Der Präsident sagte bei der Inspektion des Baus der Bauen Salatiga Mautstraße Abschnitt, dass die Ost- und Westteile der Insel Java damit verbunden werden. Die Bauen Salatiga Mautstraße ist der dritte Abschnitt der Semarang-Solo-Mautstraße, die Teil der Trans-Java-Mautstraße-Megaprojekt ist. Präsident Joko Widodo erklärte, dass der Bauen Salatiga-Mautstraßenbau durch Landprobleme behindert wurde. Er sagte auch, dass etwa 97-99% des Landes erworben wurden. Unterdessen zielten Indonesia öffentliche Arbeiten und Wohnungsminister Basuki Hadimulyono, dass die Mautstraße für die Idlfitri Heimkehr abgeschlossen werden kann. Minister Basuki sagte, dass der Fortschritt der Bauen Salatiga Mautstraßenbau 96% ab April 2017 erreicht hatte. Der indonesische Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheitsangelegenheiten, Wiranto, sagte, dass die Regierung die Sicherheitsmaßnahmen in den Grenzgebieten strenger machen und den Eintritt der Flüchtlinge und Asylsuchende in die indonesischen Grenzgebiete schärfer kontrollieren werde. Wiranto begründete, dass terroristische Gruppen den Flüchtlingseinfluss nutzen können. Vor dem Treffen mit dem Leiter der Internationalen Organisation für Migration, IOM, Mark Getschel, kürzlich in Jakarta, sagte Wiranto, Das Terrorismus steigt und Terroristen verschiedene Wege nutzen, um in Zielländer einzutreten. Indonesien wird die Kontrolle anziehen. Wiranto sagte, dass Indonesien eine zunehmende Tendenz eingehender Flüchtlinge gesehen habe. Er sagte, dass die Regierung zusätzliche Aufgaben hat. Allerdings für Wiranto fort, die indonesische Regierung wird die Menschheit zuerst in die Flüchtlingsbehandlung bringen. Indonesien hält sich an den Begriff der gerechten und zivilisierten Menschheit. Die indonesische Regierung ist bestrebt, die IOM zu unterstützen, um Flüchtlingsprobleme zu lösen. Noch mehr, weil Indonesien ein Transitland für Flüchtlinge ist, bevor sie in die Zielländer wie Australien gehen. Indonesien erlaubt es grundsätzlich, dass Flüchtlinge im Land vorübergehen, bevor sie in anderen Ländern umgesiedelt werden. Aber die Wartezeit vor einer solchen Umsiedlung ist lang und unsicher. Der Leiter der Indonesischen Behörde für die Bekämpfung des Terrorismus, BNPT, Suhardi Alius, äußerte seine Kommentare über die Verbreitung der Radikalismus-Ideologie unter den Studenten in Cilacap, Zentraljava. Er bekräftigte kürzlich, dass es eine strategische Anstrengung geben muss, sowohl durch die zentrale als auch die regionale Regierung, um Radikalismus zu verhindern, wie die Verbesserung des Lehrplans. Suhardi fügte hinzu, dass BNPT zusammengekommen sei, um mit dem indonesischen Bildungsministerium zu koordinieren. Die Agentur beantragte die Themen der Staatsangehörigkeit und der Ethik, die mit der verschiedenen Methodik einbezogen werden sollten. Es ist keine Lehre, sondern um Empathie unter den Schülern zu entwickeln und sie die Vielfalt ihres Landes zu verstehen. Suhardi sieht, dass ein weiterer Schritt, der getroffen werden kann, ist, der Lehrplan in verschiedenen Regionen zu verifizieren, um zu verhindern, dass sie von radikalen Lehren infiltriert werden. Er fügte hinzu, dass es auch einen Evaluierungs- oder Kompetenztest für Lehrer geben sollte, um eventuell radikale Lehrer zu identifizieren. Die indonesische Regierung plant, einige der 169 Länder auf der Visafreiliste zu entfernen, da nur wenige Touristen aus diesen Ländern nach Indonesien reisen. Das indonesische Recht- und Menschenrechtsministerium und die dazugehörigen Institutionen wie dem Außenministerium prüfen derzeit die Vorteile der visafreien Politik, wobei das Land in der Lage ist, möglicherweise 75,4 Millionen US-Dollar in Nichtsteuereinnahmen zu verlieren. Indonesisches Recht- und Menschenrechtsminister Yasona Lawli sagte bei einem Treffen mit der Kommission 2 im Parlament kürzlich in Jakarta, es gebe einige Länder, die nicht wesentlich zu Indonesiens Einkommen beigetragen haben. Indonesien gewährte ihnen die freie Visumpolitik, aber ihre Bürger machen fast nie Urlaub nach Indonesien. Yasona fügte hinzu, dass die Zahl der Touristen aus einigen Ländern zunahm und deshalb war die Politik sinnvoll. Die Evaluation umfasst interministerielle Gespräche, denn der Zweck der Politik ist es, die Zahl der ausländischen Touristen zu erhöhen, sodass auch das indonesische Tourismusministerium eine Rolle spielt. Die indonesische Regierung hat einen Plan, um ein unterseeisches Hochspannungskraftübertragungskabel zwischen Java und Sumatra zu installieren. Der Bau wird im Jahr 2021 beginnen, um überschüssige Macht zwischen den beiden Inseln zu verteilen. Eine Version des Projekts entstand im Jahr 2013, als die Regierungsplaner die Notwendigkeit hatten, überschüssige Energie von Sumatra nach Java zu verteilen, um in beiden Inseln einen ausreichenden Strom zu gewährleisten. Seitdem sind Dutzende von Kraftwerken in Java entwickelt worden, während ähnliche Projekte in der benachbarten Sumatra inszeniert haben, was zu Stromknappheit dort führt. Die stadteigene Elektrizitätsgesellschaft PT-PLN sagte, dass es die Aufhebung des Unternehmens insgesamt aufgrund der veränderten Gleichgewicht der Energieversorgung. Allerdings hat der indonesische Energie- und Mineralvorkommenminister Ignatius Jonan vor kurzem gesagt, dass das unterseeische Kabelprojekt umgebaut wird, um Energie von Java zu Sumatra zu übertragen. Die spezifische nicht-vertikale Arbeitseinheit SNVT in der Provinz Papua, die unter dem öffentlichen Arbeits- und Wohnungsministerium liegt, plant, 3.500 unbewohnbare Häuser zu reparieren, um die soziale Wohlfahrt zu verbessern. Papua SNVT-Chef Malikin Soltif zeigte kürzlich, dass die Regierung durch dieses Wohnungsbauprogramm im Jahr 2016 2000 Häuser repariert hatte, um die Qualität der bewohnbaren Wohnungen in der Region zu verbessern. Soltif erklärte, dass das Programm nicht in Form einer Kassenregelung, sondern in Form von Baustoffen umgesetzt wird. Die Begünstigten erhalten auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse nach dem Erhalt einer Genehmigung aus dem Bereich technischer Team. Das Programm, das Stimulans Nichtregierungswohnungshilfe genannt wird, wird an die Menschen in den Bezirken von Nabire, Biak, Supiori, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Tolikara, Deyai, Merauke, Sarmi, Waropen, di Insagrupa Yapen und Jayawijaya geleitet. Jede Region erhält eine unterschiedliche Unterstützung auf der Grundlage der geografischen Bedingungen, des Preises der Rohstoffe und des Preisindexes der Waren in jedem der Gebiete. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute Molukken werden als nationales Fischereizentrum entwickelt zum Thema. Die Regierung entwirft die Molukken als eine typische Inselprovinz. Dieser Plan steht im Einklang mit dem Potenzial und der Stärke der Region, insbesondere im Fischereisektor. Im Zusammenhang damit hat die Regierung einen rechtlichen Rahmen und die richtige Budgetzuteilungsformel für Molukken eingerichtet. Präsident Joko Widodo sagte, die Regierung schließt einen rechtlichen Schutz, das die Molukken als die Lagerung der nationalen Fischerei setzt. Das fragliche Gesetz könnte eine Entscheidung des Ministers oder der Entscheidung des Präsidenten sein. Der Präsident sagte, dass das Fischereipotenzial auf den Molukken enorm sei. Die Zentralregierung hat eine Entwicklungshilfe für die Molukken als eine besondere charakterisierte Inselprovinz gegründet. Die Haushaltshilfe wird in Form von allgemeinen und speziellen Zuteilungsfonds erstellt. Der Gouverneur von Molukken, Said Asagaf, sagte, die Entwicklung in den Molukken, die aus 1340 Inseln besteht, ist eine ernsthafte Herausforderung für die lokale Regierung geworden. Neben dem Budgetproblem, das nicht mit den Bedürfnissen vergleichbar ist, sollte auch das bisher auf dem Festland orientierte Entwicklungskonzept evaluiert werden. Die Provinzregierung von Molukken hofft, dass die Zentralregierung dazu beitragen könnte, das Potenzial des maritimen Bereichs zu optimieren, der nicht optimal ausgeschöpft Wurde. Die Bürger von Molukken, die in der Regel im Küstengebiet leben, hängen ihren Lebensunterhalt auf dem maritimen Sektor ab. Mittlerweile der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, der den Präsidenten begleitete, sagte, das Meermaut-Projekt wird entwickelt, um Verbindungen zwischen den Inseln zu öffnen. Das Programm kommt mit einer Reihe von Logistikhäusern für die Lagerung von Waren. Er sagte, dass jedes Jahr wird es die Zugabe von 100 Schiffen. Ambon nach Budi Karya Sumadi ist ein wichtiger Punkt in der Seemaut-Programm. Die Regierung fordert lokale Unternehmen, dieses Programm zu unterstützen. In diesem Jahr forderte die Regierung sie auf, Passagierschiffe mit einer Kapazität von 35 Bruttotonnen für den Transport von Menschen zu bauen. Soweit Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse am Datum des 14. April. Wir beginnen mit dem 14. April 1912, an dem das Schiff RMS Titanic gegen einen Eisberg fuhr und im Umkreis von Newfoundland versank. Aufgrund des Fehlens von Rettungsbooten und anderer Notrettungsgegenstände starben mehr als 1500 Menschen. Sie waren Teil von 1200 Passagieren und Besatzungsmitglieder, die auf der Titanic an Bord waren. Nur 700 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, überlebten. Das Schiff hatte seine Schifffahrt 4 Tage früher aus Southampton, England, begonnen. Die RMS Titanic war das zweite Schiff von 3 Superpassagierschiffen, die zu transatlantischen Reisen gestartet waren. Sie gehörte zu der Gesellschaft, der White Star Line, und war das größte Dampfpassagierschiff auf der Welt in seiner Einweihung. Das Untergehen des Schiffes gehört zu den schlimmsten existierenden Katastrophen im Meer. Wir kommen nun zum 14. April 2011, an dem der leitende Journalist Rosian Anwar verstarb. Rosian Anwar starb in Jakarta im Metropolitan Hospital Medical Center im Alter von 89 Jahren an einer Herzerkrankung. Er wurde auf dem Kalibata Heldenfriedhof in Yogyakarta begraben. Rosian Anwar war bekannt als eine indonesische Pressefigur, obwohl er mehr als Historiker, Dichter, Humanist und Schriftsteller agierte. Rosian Anwar hat über 21 Bücher und hunderte von Artikeln in fast allen Zeitungen und Zeitschriften in Indonesien sowie in ausländischen Verlagen geschrieben. Er begann seine journalistische Karriere als Reporter für Asien Raya während der japanischen Besatzung im Jahr 1943 und wurde von 1947 bis 1955 Chefredakteur von Siasat. Er bestimmte die Richtlinie von 1948 bis 1961. Während des Unabhängigkeitskampfes wurde er von der niederländischen Kolonialherrschaft in Bukit Duri, Batavia, oder jetzt Jakarta, in Haftir. Im Jahr 1950 gründete gemeinsam mit Usmar Ismail die nationale Filmgesellschaft Perfini. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum vom 14. April 2002, an dem Hugo Chavez wieder an die Macht kam. Am 14. April 2002, zwei Tage nachdem durch einen Putsch gestürzt wurde, gelang es Hugo Chavez wieder, die Macht als Präsident von Venezuela zu erlangen. Chavez wurde im Jahr 1990 zum Präsidenten gewählt und machte viele Reformen, die Armen begünstigen sollten. Darüber hinaus übernahm die Kontrolle der US-Ölunternehmen in Venezuela. Dies verärgerte Washington und gab den Gegnern von Chavez im Land Unterstützung. Am 12. März 2002 führte das Militär Venezuelas einen Putsch gegen Chavez durch. Durch Proteste und Demonstrationen des Volkes Venezuelas ergab sich schließlich die Putschregierung und Chavez wurde wieder zum Präsidenten ernannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Angola arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat am 11. April im Pancasila-Gebäude in Jakarta den Angolanischen Außenminister Jörg Rebeo Pinto Sikoti empfangen. Bei diesem Treffen unterzeichneten die beiden Minister drei Zusammenarbeitsverträge. Es handelt sich dabei zum ersten um den Vertrag über die Visumfreiheit für die Besitzer von Diplomaten und Dienstreisepässen. Dies solle dazu dienen, den Besuch der leitenden Beamten beider Länder im Rahmen der Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit zu fördern. Der zweite unterzeichnete Vertrag betrifft die Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Kultur in mindestens 9 Sektoren. Es geht dabei um Energie, Wasser, Gas, Mineralien, Handel, Investition, Kultur, Tourismus, Gesundheit, Ausbildung sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Der dritte Vertrag ist der Vertrag über diplomatische Verhandlungen zwischen dem Außenministerium Indonesiens und Angolas. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Jakarta sagte die Außenministerin Retno Marsudi, dass sie beim Treffen mit George Rebeo Pinto Sikoti über verschiedene Fragen wie unter anderem die Stärkung der Zusammenarbeit im Handelsbereich diskutiert habe. Beide Länder hätten seit 2001 diplomatische Beziehungen geschlossen und Angola sei der drittgrößte Handelspartner im afrikanischen Gebiet nach Südafrika und Nigeria. Retno Marsudi Fufot. Von 2011 bis 2015 habe sie das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern gesteigert. Im letzten Jahr habe sie es aber vermindert. Dies wurde durch den niedrigen Ölpreis hervorgerufen. Der Handelswert beider Länder betrug im letzten Jahr nur 192,8 Millionen US-Dollar und Indonesien hoffe, dass die beiden Länder das Handelspotenzial sehen könnten. Retno Marsudi erklärte weiter, die indonesische Regierung habe ein Handelsabkommen vorgeschlagen, das von George Rebeo Pinto Sikoti positiv aufgenommen wurde. Die Außenministerin Retno Marsudi Fufot, die indonesischen Produkte, die nach Angola exportiert worden seien, umfassten unter anderem Öl, Palmen, Kraftfahrzeuge, Kosmetik, Papier und Haushaltsgeräte. Angola sei ein potenzieller Markt indonesischer Industrieprodukte und sei bereit, die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen Indonesien und Angola, wie unter anderem zwischen der staatseigenen Ölgesellschaft PT Pertamina und Sonangol, sowie die Zusammenarbeit im Bau der Kapazität im Naturflüssiggas zwischen der Gesellschaft PT Bada NGL und Angola LNG zu erneuern. Die Außenministerin erklärte weiter, dass die beiden Länder darin übereinstimmten, die technische Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft, des Maritimen und der Fischereiangelegenheiten sowie der internationalen Konferenz zu stärken. Laut Retno Marsudi respektiere man den Plan von Angola, eine Botschaft in Jakarta zu errichten. Indonesien respektiere ebenso die Unterstützung Angolas für die Kandidatur Indonesiens als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates für den Zeitraum 2019 bis 2020. Inzwischen sagte der Außenminister Angolas, George Rebeo Pinto Sikoti, er begrüße alle übereinstimmenden Faktoren, die den Bedarf beider Länder im Umlauf brächten. Angola unterstütze die Kandidatur Indonesiens als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates und sehe dies optimistisch. Während seines Indonesien-Besuches traf Pinto Sikoti auch den Vizepräsidenten Yusuf Kalla, um ihm den Brief von dem Präsidenten Angolas José Eduardo dos Santos zu vermitteln. Er traf auch den Industrieminister Erlangga Hartarto, die Indonesische Industrie- und Handelskammer und indonesische Unternehmen. Das war im Blickpunkt.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Nun stellen wir Ihnen den traditionellen Tanz Tari Tanggai aus Sud-Sumatra vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören! Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade die Musik eines traditionellen Tanzes namens Tangai gehört. Dieser Tanz wird fortgeführt, um Ehrengäste zu begrüßen. Er wird auch bei der Hochzeit und anderen Bräuche-Zeremonien vorgeführt. Dieser Tanz heißt Tangai, das Fasnagel bedeutet, da alle Tänzer die Fasnagel in ihren 8 Finger mit Ausnahme des Daumens tragen. Tangal oder Fasnagel wird aus Messing und Silber hergestellt und werden in Fingerspitzen getragen. So liegt eigentlich die Schönheit dieses Tanzes in Fasnageln, die von den Tänzern getragen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, damals war der Tangai-Tanz ein Opfertanz des buddhistischen Gemeindes in Palembang, Südsumatra, für den Siwa-Gott. Die Tänzer brachten die Opfergabe, die aus verschiedenen Blumen und Obst bestand. Aus diesem Grund gehörte dieser Tanz zu dem heiligen Tanz. Der Tanz durfte willkürlich nie vorgeführt werden. Nachdem der islamische Kultur auf Sumatra sich verbreitet hat, hat sie er zu dem Gastbegrüßungstanz umgeändert. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tangai-Tanz wird von 5 Tänzern vorgeführt. Die Tänzer tragen eine traditionelle Kleidung aus Sumatera, wie dodot, songket, kalung, pending, rampai, oder kembang urat, sanggul malang, kembang goyang, tajuk cempako, und tanggal. Bei diesem Tanz gibt es eine Tänzerin, die eine große Rolle spielt. Sie bringt eine Box von feiner Kalb, Bettelgemisch zu werden. Für die Bürger in Palembang, Sumatera, war in der Vergangenheit die Bettelkalb ein Ehrenzeichen für die Gäste. Dieser Tanz stellte die netten, freundlichen und liebenden Bürger von Palembang dar. Die Bürger respektieren sehr die Gäste, die ihre Stadt besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Tangai-Tanz besteht aus einigen Bewegungen, nämlich der Anfangs-, Haupts- und Endbewegung. Die Anfangsbewegung besteht aus der Verbeugung, Position, Ehrenbewegung, Standanbetung und Hocken. Die Hauptbewegung besteht aus dem Wortsagen, Sitzanbetung und Sitzen während des Blumenstreuens. Die Endbewegung besteht aus Sitzen am linken und rechten Seiten, Standanbetung und Ehrenposition. Die traditionelle Musik begleitet den Tangai-Tanz. Einige traditionelle Musikinstrumente aus Palembang wie Geige, Akkordeon, Trommel und Gong spielen die Musik für den Tanz vor. Der Klang dieser Musikinstrumente fungiert als Rhythmus, Legrals und als Identität der malaysischen Kultur bei diesem Tangai-Tanz. Außer den Musikinstrumenten wird ein Lied von einer Sängerin dabei gesungen. Das Lied hat den Titel Enam Bersaudara oder in Deutsch übersetzt Sech Geschwister. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Familienplanungsprogramm in Indonesien. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zahl der indonesischen Bürger wächst von Jahr zu Jahr. Dieser Anstieg der Bevölkerung ist sicherlich beunruhigend. Und wenn das nicht kontrolliert wird, erhöht es die Armut, den Hunger, die Entstehung von Slum, die Kriminalität und anderes. In der Vergangenheit, in der Ära des Orde Baru, forderte die Regierung ein Familienplanungsprogramm genannt Keluarga Berencana oder KB mit dem Slogan Genug mit zwei Kinder. Es wurde als wirksam betrachtet, die Erhöhungen der Bevölkerung zu verhindern. Aber jetzt ist die Familienplanung reformiert und geschwächt worden, sodass es die Geburtenrate in verschiedenen Regionen in Indonesien sich erhöht, insbesondere in der Stadt Banjar, West Java. Die hohe Geburtenrate in der Bevölkerung der Stadt von Banjar West Java zu senken, hat die lokale Regierung durch die Behörde für Bevölkerung und Familienplanung oder Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, DPPKB, das Dorfbasierte Familienplanungsprogramm in den Bereichen mit hoher Geburtenrate erstellt. Ein Familienplanung Dorf oder Kampung KB oder KKB wird in einem Amtsbezirk bei der CU oder PUS weniger als 65% beträgt. Die CU oder PUS ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der aktiven Teilnehmer der Familienplanung oder Current User und der Anzahl der Paare im gebärfähigen Alter oder Pasangan Usia Subur PUS. Das Ziel ist es, ein Programm der Familienplanung zu führen und die Bürger in den Dörfern schnell und effektiv zu bedienen. Ein weiterer Vorteil des Familienplanungsdorfes ist zum Beispiel bei den Familien, die Kinder unter 5 Jahren haben. Diese zu ernähren in den KKB werden sie erfahren. Wie sie eine gute Erziehung gewährleisten können. Ebenso gibt es ein Coaching für jugendlichen Familien und ältere Familien. Bei der KKB können die Bürger eine Sozialisierung in Bezug auf Drogenkonsum und Sex vor der Ehe erhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt 25 Familienplanungsdörfer in der Stadt Banjar in West Java. Es stellte sich heraus, dass nach ihrer anfänglich nur auf Familienplanung gerichteten Funktionen, die sich in alle Aspekte des Lebens der Bürger entwickelt hat. Die wirtschaftliche Aktivitäten laufen je nach Personal Kapazitätsaufbau, helfen die Wirtschaft der Bewohner zu verbessern, sind auch gegeben. Zum Beispiel wird in der Landwirtschaft in einem Dorf ein Kredit in Höhe von einer Tonne trockenem Korn gegeben. Sie erreicht benachteiligte Familien in Zeiten des Mangel oder in der Zwischenzeit der Pflanzung. Wenn 10 benachteiligte beteiligten Familien jeweils die gewährten Darlehen im Durchschnitt 50 Kilogramm in 6 Monaten gegeben werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir indonesische Lieder, sowohl traditionelle als auch moderne Lieder, präsentieren. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestreaming in www.voi.co.id hören. In diesem heutigen Programm präsentieren wir Ihnen Dangdut-Lieder, die von der bekannten Dangdut-Sängerin Cita Citata vorgetragen werden. Liebe Zuhörer, um ein Lied zu komponieren, braucht ein Komponist manchmal eine Inspiration. Dies ist von der Lust des Komponisten abhängig. Manchmal entsteht die Idee zum Komponieren des Liedes von Alltagsereignissen wie Glück, Katastrophen, Liebesgeschichte und so weiter. Es ist kein Wunder, dass die Lieder, die von den Alltagsereignissen inspiriert sind, manchmal der Gesellschaft sehr beliebt sind. Die Komponisten der Dangdut-Lieder beobachten sehr oft die Alltagsereignisse in der Gesellschaft, bevor sie ein Lied komponieren. Die Dangdut-Lieder werden oft von der Liebesgeschichte dominiert. Die Liebesgeschichte sind sehr interessant, um ein Lied zu werden. Es geht manchmal bei Lyrik des Liedes die Erfahrung eines Menschen. Beispielsweise fühlen sie sich schwindelig. Nun hören Sie das Lied Meriang oder in Deutsch übersetzt Schwindelig, gesungen von Cita Citata. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde der Stimme Indonesien, Sie haben gerade das Lied Meriang von Cita Citata gesungen. Cita Citata ist nun eine sehr populäre Sängerin in Indonesien. Sie hatte eigentlich keinen Traum, um die Dangdut-Sängerin zu werden. Anfangs hat sie sich mit der Jazzmusik beschäftigt. Sie hatte aber kein Glück in diesem Musikgenre. Sie hat einen großen Erfolg in der Dangdut-Musik. Ihre Dangdut-Lieder sind Dangdut-Fans sehr beliebt. Nun genießen Sie das Lied mit dem Titel Goyang Duma. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das Lied Goyang Dumang ist sehr erfolgreich auf dem Markt. Es ist nicht interessant, wenn die Dangdut-Sängerinnen dieses Lied auf der Bühne nicht vortragen. Viele Leute mögen dieses angeregte Lied, sodass man mit dem Lied Genre tanzt. Wegen des Liedes steigert sich die Popularität von Cita Citata weiter. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Sakitnya Tuh Di Sini oder in Deutsch übersetzt Schmerz hier, gesungen von Cita Citata. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Tidaknya hatimu
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.